Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Ich glaube, das Thema ist halt, einige sagen im Markt, man kann sich Zeit lassen und so. Sehe ich nicht so. Ich kann sagen, bei dem einen Objekt in Düsseldorf, da war ich halt anscheinend der Erste, der innerhalb von 3 Stunden sich bei dem Makler gemeldet hat und der zufällig in Düsseldorf war. Und wir haben uns vor Ort getroffen, haben uns vor Ort an dem Tag sogar geeinigt und das Objekt war nach 3 Stunden wieder weg.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Ozan ist heute hier. Er ist 44 Jahre alt, kommt aus Lünen nördlich von Dortmund. Er hat 2000 angefangen, schon eine Immobilie zu bauen, dann 2011 sein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, hat dann weitergemacht nebenbei, ne, neben der Arbeit und hat Mehrfamilienhäuser gekauft und dann 2024 extrem skaliert, nämlich von 20 auf 82 Einheiten in 12 Monaten. Heute reden wir darüber, wie er es geschafft hat zu skalieren, wie er es geschafft hat, ein 10%er in Düsseldorf in dem Bestand ohne Eigenkapital zu kaufen und wie er in der Krise dabei vorgeht in Düsseldorf und Köln und Umgebung. Hallo Ozan.
Hi, danke für die Einleitung.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ozan, erzähl mal gerne, lass uns ganz von vorne anfangen. Du bist ja jetzt 44 Jahre alt. Was hast du vorher gemacht? Du hast ja 2000, hast du mir im Vorgespräch erzählt, mit deinen Eltern und deinem Bruder gemeinsam ein Haus gebaut. Dann 2011 das erste Mehrfamilienhaus in den Bestand gekauft und dann 10 Jahre später wieder verkauft. Ne, das waren so die Anfänge, sozusagen, kann man zusammenfassen, deiner Reise. Aber erzähl doch mal, wie kamst du überhaupt dazu? Was hast du da davor gemacht? Und ja, wie war die ganze Reise bis heute bei dir?
Gerne. Also ich bin aus Lünen, das ist bei Dortmund, sind ja sehr viele Bergmannsleute. Mein Vater ist auch Bergmann. Also ich bin Bergmannskind, so auch groß geworden. Hab dann, dank meiner Eltern, muss ich sagen, mit meinem Bruder zusammen ein Mehrfamilienhaus bauen können in Lünen, mit 19 Jahren, also relativ früh schon da mitgezogen worden von meinen Eltern und haben es auch selber wirklich in größten Teilen gebaut. Also ich habe auch am Wochenende dann Pflastersteine gelegt und so weiter. Und das war das Erste, wo wir gesehen oder ich gesehen habe, das ist ja schon gut, weil da haben wir auch, also ich persönlich dann keine Miete gezahlt, zuerst wird auch selbst gewohnt. Habe dann glücklicherweise eine Ausbildung bei Siemens anfangen dürfen als IT-Kaufmann und habe da die Reise begonnen mit der beruflichen Entwicklung. Habe dann meine Ausbildung abgeschlossen, war im Vertrieb dort ja auch tätig und konnte sehen, klar, Geld selber verdienen, die Miete, die man dann, weil ich dann halt auch reisen musste. Ich war dann halt früh schon in Düsseldorf, Köln, Essen unterwegs und habe dann die Wohnung schon vermietet mit 22 Jahren und habe gesehen, dass das ja funktioniert. Und durch die Themen, dass man ja im Vertrieb ein bisschen Geld verdienen konnte und Geld zur Seite gelegt hat und dann die Familie sich weiter, meine Frau kennengelernt, wo wir halt 2008 geheiratet haben. Und dann bin ich halt zurückgekommen, haben auch in der Wohnung wieder gewohnt und habe gesehen, man muss ja doch ein bisschen was für die Zukunft machen und habe 2011 in Lünen zufälligerweise, ich meine, das Thema, wie man ja an Immobilien bekommt, bei der LBS im Schaufenster quasi gesehen, ein Sechsfamilienhaus für sage und schreibe 125.000 Euro.
Wie viel Wohnfläche?
Das waren knapp 400 Quadratmeter.
Wow, okay.
Und in Lünen halt nicht in der besten Gegend. Ich meine, das gibt es ja in verschiedenen Städten, dass man ja im nördlichen Bereich, also Lünen-Garmen, wird einigen vielleicht mal sagen, ist halt nicht die beste Ecke. Und das war ein älterer Herr, der halt keine Enkel, keine Familie hatte und hat es dann relativ günstig abgegeben. Es war aber, ist nun mal Bergbau. Das ist eine recht lustige Geschichte. Da war Laminat, was wir neu verlegt haben. Und dann hat man eine Schieflage gehabt, wirklich von ein paar Prozent. Also die Wohnungen waren wirklich leicht schief, sag ich mal. Aber durch halt eine sehr günstige Vermietung war es so, dass ich das auch voll finanzieren konnte durch die erste Wohnung, die ich hatte. Also ich konnte die als Sicherheit hinterlegen.
Okay, lass mich kurz einhaken, um das nochmal für alle bis hierhin zusammenzufassen. Du hast also mit 19, im Jahr 2000, ein Dreifamilienhaus gebaut mit deinen Eltern und deinem Bruder zusammen. Ja. Mit dem Gedanken, dass jeder eine Wohnung bekommt. Ja, also deine Eltern eine Wohnung, du eine Wohnung, dein Bruder eine Wohnung. Und ja. Dann hast du die vermietet. Dann hast du eine Frau kennengelernt und dann seid ihr zurückgezogen in diese Wohnung.
Genau.
Und habt ihr noch gewohnt in der Wohnung, als das erste Mehrfamilienhaus kam? Oder war die schon wieder? Okay, da habt ihr noch in der Wohnung gewohnt. Verstanden. Und dann 2011 bist du durch Lünen spaziert und hast bei der LBS zufällig im Schaufenster dieses Haus gesehen.
Genau.
Okay, ja, verstanden. Und das war ein Sechs-Parteien-Haus mit 400 Quadratmetern Wohnfläche, roundabout. Genau. Und genau, erzähl noch ein bisschen zum Zustand und zur Vermietungssituation, bevor wir in die Finanzierung gehen. Du hast ja gesagt, schiefer Boden, aber was war das Baujahr, wie war die Vermietung, wie war der allgemeine Zustand?
Genau, also das war von 1950, Entschuldigung, und war halt nicht so in dem besten Zustand. Also da musste man schon nacharbeiten, aber es war voll vermietet. Mhm. Also man hat dort eine Kaltmiete, ich glaube, von 1.800 Euro damals bekommen, war vom Kaufpreis und Finanzierungsfaktor dadurch relativ gut umzusetzen. Aber da waren halt viele Punkte, also die dann nach und nach gekommen sind. Also in den 10 Jahren musste ich die Heizungsanlage austauschen, bei den Auszügen die, ich sag mal, Wohnungen modernisieren, Bäder modernisieren. Also da musste man schon reinvestieren, damit man halt eine vernünftige Miete dann wieder bekommen kann.
Okay, ja, verstanden. Aber die Substanz war grundsätzlich gut. Es war vermietet. Zwar im Underrent, ne? Weil wenn ich 1.800 rechne durch 400, waren es roundabout 4,50 Euro den Quadratmeter.
Genau.
Was konnte man da zur damaligen Zeit bei Neuvermietung ungefähr bekommen?
So 6 Euro war so das Ziel damals.
Okay, also etwa 25%, ne? Unter dem Markt vermietet. Genau. Und 600.000 war der Kaufpreis oder wie viel?
Der Kaufpreis waren 120.000
Euro. Ach so, 120.000. Okay. Ich habe mich gewundert wegen der Rendite, weil ich mit 600 jetzt gerechnet habe. Das wäre gut gewesen. Ja, okay, also 1.800 mal 12 Jahresmiete durch 120.000 war erstmal im Einkauf ein 18%er.
Auf genau.
Brutto- und Mietrendite, ohne Kosten natürlich, ne?
Richtig.
Okay, also erstmal augenscheinlich ein sehr guter Kaufpreis. Wie war die Finanzierungsstruktur? Zinstilgung, Laufzeit, irgendwelche Besonderheiten?
Ich habe da, weil es ja für die, ich sag mal, erste Anlage für die Rente ja angedacht war, habe ich auch langfristig die 10 Jahre auch, für mich langfristig 10 Jahre zuerst mal angesetzt. Weil ich noch keine Erfahrung hatte, hätte ich wahrscheinlich damals auch länger gemacht. Das war 3,16 Zins. Und ich habe immer die Philosophie, und die habe ich heute noch, dass ich sage, ich habe immer 6%, die ich in Summe sehe. Das heißt, ich habe auch die Zins, also die Tilgung mit 2,9% quasi gemacht. Mhm. Sodass dann quasi die Zins und Tilgung durch den günstigen Kaufpreis, sage ich mal, da war ein Überschuss von fast 1.000 Euro monatlich.
Sehr gut, möglich. Okay. Okay, verstanden. Und du hast das sozusagen neben deinem Vollzeitjob gekauft, dann die Mieten erhöht, neu vermietet, saniert. Da kamen noch einige Häuser dazu, darüber sprechen wir gleich. Aber fast forward, dann 2022, kam dann der Verkauf. Kannst du uns erzählen, wie waren die Zahlen? Also kannst du sagen, was du vielleicht sogar in den 10-11 Jahren erwirtschaftet hast, durch Cashflows, wie viel du investiert hast und wie viel Überschuss du dann entsprechend steuerfrei, ne, nach Verkauf, nach 10 Jahren im Privatbestand erlösen konntest?
Also ich hab mal drüber nachgedacht und geschaut. Also wir haben da circa, ich sag mal, über die 10 Jahre hinweg knapp 100.000 Euro reinvestiert in das Haus, also Heizungsanlage, Modernisierung und so weiter. Der Cashflow war aber, wenn man ja 1.000 Euro im Monat hochrechnet, 120.000 Euro. Also das heißt, den Cashflow haben wir schon wieder reinvestiert. Mhm. Und ich konnte das dann für 320.000 Euro wieder verkaufen. Das heißt, wir haben halt einen steuerfreien Gewinn von knapp 200.000 Euro erwirtschaften können. Wenn man halt, wie gesagt, Cashflow gegenüber die Sanierung wieder abzieht. Ich sag mal, steuerliche Themen waren da jetzt überschaubar, weil ich musste erst Steuern zahlen. Wenn man die dann, aber mit den Sanierungen halt immer gegengerechnet, war das noch, ich sag mal, neutral, sodass halt nach 10 Jahren halt ein steuerfreier Gewinn von knapp 200.000 Euro.
Okay, sehr gut. Also sozusagen zurückgerechnet 20.000 Euro pro Jahr. Genau. Und das sieht man auch, ne, warum Immobilien sich vor allem im Long Game rechnen. Das hat dir bestimmt jetzt auch Spaß gemacht und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das hat ja auch so ein bisschen den Weg geebnet, ne, für die weitere Skalierung dann in den Folgejahren.
Ja, definitiv.
Und okay, das ist schon mal spannend. Und kannst du uns sagen, weil das bestimmt auch für viele spannend sein wird, das war ja das erste Mehrfamilienhaus, da kamen, wie gesagt, noch ein paar dazu. Wie jetzt auf das Haus betrachtet, weil wir kennen jetzt die Zahlen, war ungefähr dein Arbeitsaufwand? Ich will darauf hinaus, denkst du, das können andere auch schaffen, sozusagen neben dem Vollzeitjob mit Familie? Wie war so deine Arbeitsbelastung über die 10 Jahre gesehen?
Sehr überschaubar. Also deswegen, ich kann, das sage ich in meinem Freundeskreis, Familie, also jeder, der mich kennt, Immobilien kaufen. Ist das Beste, was man machen kann. Und wenn man da hochrechnet, das war wirklich überschaubar, gerade bei dem Thema. Ich würde sagen, wenn es ja vermietet ist und je nachdem, wie viel Sanierung anlaufen, maximal eine Stunde in der Woche.
Wenn so sozusagen zusammengerechnet.
Meiner Meinung nach. Ne?
Ja.
Also,
ja, okay. Klar,
wenn man das Thema Nebenkostenabrechnung, ne, das Thema, was jetzt zu einer Verwaltung gehört, vielleicht auch extern abgibt und sagt, ich will mich da nicht drum kümmern, dann hat man noch weniger damit zu tun. Also.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und natürlich will ich das jetzt nicht zu schön darstellen, logischerweise, weil das war ein extrem guter Einkauf, ne? Man könnte jetzt auch sagen, eine andere Zeit und so weiter, wobei das sagen Leute jedes Jahr. Ja. Damals war alles anders, aber man muss sich erstmal trauen, ne? Dann zu der Zeit ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Natürlich muss man sauber kalkulieren, ne? Mit Mietausfallwagnis, mit Rücklagen und den Eigenkapitalpuffer dafür haben. Das will ich jetzt alles nicht irgendwie relativieren. Das ist immer noch ein Investment, auch ein höheres Risiko, was dann einhergeht, ne, im Vergleich zu einer Eigentumswohnung. Aber wenn man eben den Schritt wagt und den Mut hat und das alles gut kalkulieren kann, so wie jetzt bei dir zu sehen, kann sich das extrem lohnen, ne, gerade im Long Game. Die Immobilie. Okay, dann sehr spannend. Dann haben wir das verstanden. Und wie war dein weiterer Weg? Weil du hast ja das Haus auch gekauft zur Altersvorsorge erstmal mit dem Gedanken. Und dann sehe ich in deiner Portfolioübersicht, im privaten Bestand zumindest, dass da noch einige weitere Mehrfamilienhäuser und vereinzelt Wohnungen dazu kamen, aber jetzt nicht skaliert. Ne? Kannst du uns ein bisschen einen Kurzdurchlauf durchführen? Welche Wohnungen hast du dann oder welche Objekte hast du dann bis 2023, 2024 noch gekauft?
Das war eigentlich recht entspannt. Also ich hatte jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, ich will vielleicht demnächst 100 Wohnungen im Bestand haben. Das hat sich entwickelt. Ich habe gesehen, das funktioniert sehr gut. Und dann hat man ja einfach, also ich habe online mal geschaut, dachte, guck mal, wenn man sowas Ähnliches ja wiederfindet und ich könnte vielleicht irgendwann mal mein Gehalt damit so kompensieren, dass man da mehr machen kann. Das war dann halt aus, hat sich entwickelt, sag ich mal, über die Jahre, dass man halt in Essen hatte ich dann halt die Möglichkeit, was zu kaufen, war ein Mehrfamilienhaus. Das war auch online, das habe ich über die Sparkasse, glaube ich, gefunden und habe das dann kaufen können. Das waren sogar zwei Mehrfamilienhäuser, wo ich halt das Thema mit meinem Bruder gesagt hatte, komm, lass uns doch das teilen. Du kaufst das eine Mehrfamilienhaus, ich das andere, kommt beim Verkäufer ja gut an und haben das dann entsprechend gemeinsam gekauft. Waren auch 7 Wohneinheiten mit 350 Quadratmeter. War auch ein guter Kaufpreis von 220.000 Euro, also irgendwo 800 Euro im Quadratmeter mit einer Miete von knapp 23.000 Euro damals. Also war Faktor 10, also vom Ansatz her. Das haben wir dann halt auch entwickelt und gesehen, oh, das funktioniert ja. Dann haben wir halt einen Witten, habe ich bei eBay Kleinanzeigen, jetzt zwar keine Werbung, aber da sogar ein Haus gefunden. Das war nicht eine recht witzige Geschichte, dass das war ein privater Verkäufer und ich hatte den angeschrieben und der hat sich das gar nicht gemeldet. Mhm. Ich hatte aber damals mal gesagt, guck mal, zu dem Kaufpreis würde ich es dann kaufen wollen. Und 3 Monate später schreibt er mir per eBay-Kleinanzeigen, wollen Sie das Objekt noch kaufen? Mhm. Weil anscheinend dann die Finanzierung bei demjenigen nicht funktioniert hat oder wie auch immer geartet. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, wenn jemand 3 Monate später kommt, bezahle ich 20.000 weniger. Das hat auch funktioniert, also als Akquiseansatz, als jemand sich wieder melden sollte. Da geht meistens was am Kaufpreis. Mhm. War auch sehr interessant vom Ansatz her mit über 450 Quadratmeter. Ich glaube, der Kaufpreis war 270.000. Mhm. War eine Kaltmiete damals von 23.000 Euro, was wir halt auch entwickelt haben. Also da ich nun mal bei Siemens sehr viele Zahlen und im Vertrieb tätig war, glaube ich, kann ich auch recht gut das vermitteln, was dann vielleicht noch möglich ist.
Okay, und, sehr gut. Wenn ich mir jetzt ein Portfolio anschaue, dann will ich kurz vorspulen. Du hast dann einfach 2020, 21, 22, 23, 24, 25 weitergemacht. Ja. Neben dem Job nach wie vor. Ja. Also 2013 bis 18 war erstmal Pause. Dann 2020 kam das Mehrfamilienhaus aus den Witten dazu. Genau. Und dann hast du jedes Jahr, ne, eigentlich kann man sagen, ein Haus gekauft. Mindestens. Ja. Dann hinten raus mehr. Und hast dann im Privatbestand oder hast jetzt im Privatbestand roundabout 80 Einheiten.
Ja.
Und bevor wir jetzt zum Wachstum kommen, weil dann kam ja, da, also das ist ja schon extrem krass, ne? Also für Kapitalanlageverhältnisse. Und dann wurde es noch krasser. Dann kam der Hockeystick, dazu kommen wir gleich. Aber. Ja. Man könnte jetzt sagen, du kommst ja aus der Gebäudetechnik, hast du mir gesagt im Vorgespräch, ne? Ja. Und hast dann auch im Vertrieb viel gearbeitet, bei Siemens, aber auch viel geplant selber und hattest also auch schon eine gewisse Vorerfahrung im Sanierungsbereich. Richtig? Also, um das so ein bisschen einzuordnen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was denkst du, wie hat dir das geholfen und wie wichtig ist es dann, so diesen Background zu haben?
Also, für mich hat es natürlich extrem geholfen, weil ich nun mal jetzt seit 22 Jahren in der Gebäudetechnik. Ich habe viele große Projekte mit geleitet und geführt, explizit mit vielen Generalunternehmern gearbeitet. Ich will jetzt keine Namen nennen und habe dann sehr viel dort gelernt, was mir persönlich geholfen hat, Abwicklung, Projektabwicklung mit Nachunternehmern, Subunternehmern zu sprechen. Und auf der Grundlage hat ja meine Frau netterweise eine Sanierungs- und Verwaltungsfirma gegründet, wo wir halt einen Mehrwert dadurch umsetzen können. Und das bringt einen natürlich weiter, aber muss nicht. Wenn man ein gutes Netzwerk hat und verlässliche Partner, die man sich aufbaut und ob das bei der ersten Wohnung Allrounder ist, den man nutzen kann, der, ich sag mal, für Putzarbeiten, Malerarbeiten, Ähnliches macht, wenn man es natürlich selber kann, dann wird die Rendite wesentlich besser. Also ich kann es zum Beispiel nicht. Ich kann wirklich eher nur organisieren und reden. Mhm. Das ist halt das Thema. Also wenn ich anfange zu streichen, das will man nicht.
Okay, ja, ging mir ähnlich am Anfang tatsächlich. Okay, aber genau darauf wollte ich hinaus, weil du hast schon eben einen gewissen planerischen Background, der dir schon geholfen hat. Und ich habe aber trotzdem sehr viele Geschichten auch von Teilnehmern, die auch ähnlich dann skaliert haben, mit Mehrfamilienhäusern angefangen haben, die auch komplette Quereinsteiger sind. Ne? Das heißt, das ist ein Punkt, den ich auch gerne machen möchte, dass es dir wahrscheinlich schon sehr geholfen hat, auch jetzt in der Sanierungsfirma und Verwaltungsfirma vor allem weiterzumachen, aber gar nicht so zwingend erforderlich ist, ne, für den Einstieg, dass man da irgendwie planerische Erfahrung hat. Da kommt man gut rein. Und wie du sagst, man muss ja nicht gleich zwei Mehrfamilienhäuser pro Jahr kaufen, ne? Man kauft erstmal eine Wohnung, dann vielleicht die zweite, dritte, dann das erste Mehrfamilienhaus und arbeitet sich so rein ins Netzwerk und sammelt Erfahrung. Ne? Das ist auch das, was wir bei Immocation immer so empfehlen, den Teilnehmern.
Ja.
Okay, sehr, sehr spannende Geschichte bis hierhin. Also Vollzeit, Wohnung oder Haus gebaut, selbstbewohnt, erst Mehrfamilienhaus gekauft, in der Zeit weitergekauft, dann wieder verkauft, das erste Mehrfamilienhaus 2022, 80 Einheiten im Bestand nebenbei aufgebaut. Jetzt bist du im Sabbatjahr, konntest also auch ein bisschen mehr fokussieren, ne? Darauf wahrscheinlich Zeit investieren in der Zeit. Wann und wie kam es zur Skalierung? Also man könnte eigentlich schon sagen, das war schon die Skalierung. Bei dir, nicht aber bei Osan. Dann kam erst die Skalierungsphase. Du hast dir gedacht, 80 Einheiten im Privatbestand sind nicht genug. Hast dann weitergemacht. Also wie kam es überhaupt zu der Entscheidung und wie hast du das gemacht? Und führen wir so ein bisschen da durch, ne? Wie viel hast du jetzt im Bestand? Ja. Genau, warum, wie und was?
Also das Thema war ja, ich habe Immocation schon sehr lange dann parallel mitverfolgt, habe da die Podcasts gehört, die Videos gehört. Ich hatte dann auch, glaube ich, 2022, wo ich gemerkt habe, ey, das wird ja noch mehr, also noch interessanter, sich weiterzuentwickeln. Habe damals aber mich irgendwie nicht getraut, dann diese Weiterbildung, wirklich, das ist eine Weiterbildung, das kann ich nur betonen, zu machen. Und habe gesehen, ey, das ist eigentlich so eine coole Geschichte, was man machen kann und die Geschichten, die man so hört. Habe dann 2024 die Steuerclass gemacht bei Martin Richter. Das hat mir halt wirklich sehr die Augen geöffnet. Dann, wie man halt weiter wachsen kann, sich entwickeln kann. Ich habe dann jetzt halt eine Holding gegründet, habe mit, ich sag mal, guten Freunden und Partnern mehrere Projektgesellschaften gegründet, was halt diese steuerlichen Strukturen anbelangt. Ja, und aus diesen Netzwerken sind jetzt echt coole Partnerschaften entstanden, dass wir halt 24, 25 jetzt in Summe knapp 140 Wohneinheiten zum Immobilienhandel gekauft haben. Sehr viel halt im Düsseldorf und Kölner Bereich. Und das war das Thema. Und ich habe dann noch direkt, weil ich das so cool fand, dann die Masterclass noch da dran gehangen. Also ich habe beides dann gemacht. Und das hat mir nochmal im Netzwerk die Augen geöffnet, was für Möglichkeiten es da gibt. Also auch die einfach im normalen Ankauf, vertragliche Gestaltung, steuerliche Gestaltung. Wie kann man sich das dann ausdenken? Habe ich jetzt so mal entwickelt. Deswegen hat sich eigentlich zu dem privaten Bestand jetzt, wie gesagt, nochmal 140 Wohneinheiten mit einem recht großen Umfang entwickelt. Ich sag's mal so, was sehr spannend wird dieses Jahr. Also,
okay.
Da freue ich mich schon drauf.
Okay, super, super spannend, weil du hast dann 2023 dir irgendwann gesagt, okay, Altersvorsorge abgehakt.
Genau.
Das Projekt habe ich für mich erledigt. Dann hast du die Steuerclass gemacht und wie du sagst, dann einen Augenöffner bekommen und gesehen, was eigentlich so geht, ne? Mit Immobilien wahrscheinlich auch steuerlich. Und dann die Masterclass mal draufgeschlagen und gesehen, was noch mehr geht mit Immobilien. Und dich dann dazu entschieden, nicht nur Altersvorsorge sozusagen weiter auszubauen, sondern auch in den Handel zu gehen, in den Immobilienhandel. Und das eben vor allem in Düsseldorf, Köln. Und zwei spannende Punkte daran für mich. Einmal, viele haben ja in den letzten Jahren nach der Zinswende gesagt, man kann ja nicht mehr einkaufen, ne? So gut wie früher. Das hat mich immer wieder verfolgt, weil 2022 war ja die Zinswende. Davor hatten wir 1, Zinsen, teilweise 2, und 2022, wenn man sich die Kurve anschaut, ging es massiv hoch. Und dann gab es wahrscheinlich mindestens ein Jahr, habe ich das wahrgenommen, so eine krasse Marktstarre, wo Leute ängstlich waren und verunsichert, was ja auch nachvollziehbar irgendwo ist. Du hast aber auch weiter eingekauft und zeigst jetzt auch, gerade auch in den heutigen Zeiten, wo wir trotzdem 4, Zinsen haben, nach wie vor, dass man gute Deals machen kann. Ja. So, dazu kommen wir gleich, wie du das machst und wie die Deals jetzt in der heutigen Zeit aussehen. Was mich jetzt so interessieren würde, ist das Thema Standort. Du hast jetzt dich eben entwickelt, ne? Wie wir gesagt haben und ich in deiner Portfolioübersicht sehe, du hast angefangen Lünen, Essen, Lüdenscheid, Krefeld, Kamen, Düsseldorf teilweise, aber eben nicht im Fokus und hast jetzt Düsseldorf und Köln bzw. Umgebung in den Fokus genommen, ne? Für das Aufteilergeschäft. Warum? Warum ist der Standort für dich so interessant? Weil viele würden jetzt sagen, ne, die Standorte sind extrem teuer, da kann man ja gar nicht mehr einkaufen. Welche Chancen siehst du da und wie nimmst du den Markt überhaupt wahr?
Also das Thema ist ja natürlich, an die günstigen und vernünftigen Projekte dran zu kommen. Das ist ja das Netzwerkthema. Also ich habe halt einen Geschäftspartner, der da sehr verzahnt ist und unterwegs ist, sag ich mal. Und beziehungsweise der andere Geschäftspartner, ich will jetzt keinen Namen dann mal so sagen, die einfach ein sehr interessantes Offline-Netzwerk haben und die, ich sag mal, Immobilien bekommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch eins noch in Derndorf. Das war nicht online. Das war nirgends existent und komplett leer. Fast 700 Quadratmeter. Und da haben wir, ich sag mal, der Einkaufspreis liegt bei 2.500 Euro circa oder 2.400 Euro. Und der Verkaufspreis liegt nachher bei 5.500. So, und das macht dann einfach wesentlich mehr Spaß als in Lünen oder Essen oder so, wo man ja die Margen nicht erzielen kann. Düsseldorf, Köln sind nun mal die beiden großen Städte, die wachsen. Da ist viel, ich sag mal, Potenzial auch von den möglichen Käufern, Eigennutzern oder Kapitalanlegern da. Das ist natürlich der zweite Fokus.
Okay, das heißt, ihr kauft ein, Düsseldorf, kein Aufteilerverbot. Das ist auch zu betonen, ne? Das ist wichtig.
Ja. Köln. Teilweise, ne? Teilstädte sind ein bisschen Milieuschutz und so weiter, ne?
Ja, genau, teilweise, ne, regional, also es gibt verschiedene Regionen innerhalb Düsseldorfs, ne? Da gibt es Einschränkungen, aber nicht überall. Genau, wenn man weiß, wo man einkauft, dann hast du quasi keine, also darfst da aufteilen in manchen Regionen. Köln ähnlich, glaube ich.
Ja, das mehr, da ist sehr viel Aufteilungsverbot. Da muss man halt schauen, dass man dann die richtigen Objekte dann findet.
Ja, genau, das heißt, du hast dich eingearbeitet in den Markt Düsseldorf-Köln und dann entsprechend für dich die Straßenzüge, die Regionen herausgefunden, die Gebiete, die Stadtteile, wo die Stadt entspannter ist und Aufteilungen zulässt, ne? Wo du ein ganzes Haus kaufen kannst, das umwandelst in Eigentumswohnungen, um die dann wieder zu verkaufen, ne? Für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Das heißt, Aufteiler bedeutet in der Summe, du kaufst also ein Mehrfamilienhaus, vermietet leer, in einem Grundbuch meistens dann, global sozusagen, von einem Eigentümer. Und daraus machst du dann Eigentumswohnungen, ne? Machst einzelne Grundbücher, und sanierst, vermietest, machst Mieterhöhungen, wertest das Haus einfach kaufmännisch und technisch auf und verkaufst es wieder. Ne, das ist sozusagen der Kern. Und du hast dich darauf spezialisiert, dann eben Köln, Düsseldorf, die Region zu finden, wo das möglich ist. Und genau das, was du sagst, ist auch meine Beobachtung im Fix und Flip. Das heißt, in Regionen, wo du höhere Verkaufspreise hast, also eben in sehr guten Lagen, in A-Lagen, kannst du die höchsten Margen machen, weil du dann prozentual günstig einkaufen kannst. Das heißt, wenn du irgendwo in einer C-Lage einkaufen würdest für 600 Euro und dann im Verkauf 900 Euro bekommst, dann macht das halt nicht so viel Spaß, ne? Prozentual und vor allem absolut gesehen, wie jetzt, wie du gesagt hast, 2,5 vielleicht im Einkauf und dann 5,5 im Verkauf. Und wer sind da die, oder wer ist die Zielgruppe für eure Aufteilergeschäfte? Kapitalanleger, Eigennutzer?
In erster Linie schon Richtung Eigennutzer, weil da einfach höhere, ich sag mal, Verkaufspreise erzielt werden können. Wir schauen aber natürlich auch parallel, ob das dann durch die Mieterhöhungsgespräche, die wir auch führen, also wir haben ja selber auch nochmal das Thema Mietbooster, ist ja dann entsprechend einvernehmliche Mieterhöhungsgespräche zu führen und daraus halt Produkte zu entwickeln, die für die Kapitalanleger kommen können. Also das ist dann natürlich auch das Thema, da ist die Marge auch ein bisschen geringer. Aber da kann man natürlich entsprechend schneller abverkaufen. Da muss man entscheiden, was man gerade möchte.
Okay, das heißt, ihr macht das so, dass ihr dann, wenn ihr die leeren Häuser kauft, die du es gerade beschrieben hast, eines, dann geht ihr auf Sanierung und Verkauf an Eigennutzer, weil eben emotionale Preise, ne, logischerweise bezahlt werden, die dann höher sind, als bei vermieteten Wohnungen, denn diese werden ja über Renditen verkauft, ne? Da sind die Quadratmeterpreise günstiger. Und wenn ihr aber vermietete Wohnungen habt, geht ihr in das Haus, in die Mietergespräche rein, versucht erstmal einen Bedarf zu finden der Mieter, guckt, wo ihr, ne, Win-Win-Situation schaffen könnt, was ihr aufwerten könnt an der Wohnung, am Haus, und überlegt euch wahrscheinlich, wo es vielleicht Situationen gibt, wo ohnehin Mieter ausziehen wollen. Richtig? Weil das ist ja manchmal so, das kenne ich ja auch. Und dann helft ihr den Mietern, dann habt ihr sozusagen leere Wohnungen und glückliche Mieter, die umgezogen sind, bei ihnen geholfen habt. Zwingt sie aber nicht raus, wenn die sagen, die wollen wohnen bleiben, dann einigt ihr euch auf eine faire Mieterhöhung. Genau. Und dann verkauft ihr eben mit der Miete, mit den Mietern zusammen die Wohnung an Kapitalanleger.
Genau.
Das ist das Geschäftsmodell. Okay, sehr spannend. Und eben Köln-Düsseldorf, weil das besonders gute Standorte sind, die sich dafür gut eignen, ne? Wegen der hohen Verkaufspreise. Okay, bevor wir auf ein sehr spannendes, konkretes Objekt gleich kommen, will ich erst noch mal mit dir kurz in die Akquise eintauchen. Denn du scheinst sehr, sehr gut zu sein in der Akquise, im Netzwerken, wenn ich das so zusammenfassen darf, meine Beobachtung von dem, was ich sehe in den letzten 15 Jahren bei dir. Du hast jetzt gesagt, eBay Kleinanzeigen angeschrieben, dann 3 Monate später wieder reagiert, auf Marketing-Immobilien bei der LBS vorbeispaziert. Das heißt, deine Akquise findet eher auf Market statt, kann man das so sagen? Oder wie würdest du deine Akquise beschreiben?
Also natürlich auch, aber ich sag mal, in erster Linie nutzen wir auch die, ich sag mal, Möglichkeiten. Immometrika ist ja eine Funktion, die man nutzen kann, die finde ich super, ist ja so eine Metasuchmaschine, die alle Portale durchsucht, und da kann man ja sagen, ich suche in dieser Stadt zu der Rendite und will dort explizit Angebote bekommen. Das nutze ich sehr stark. Also darüber habe ich die letzten 3 Objekte sogar kaufen können, weil wir schnell waren. Ich glaube, das Thema ist halt, einige sagen im Markt, man kann sich Zeit lassen und so. Sehe ich nicht so. Ich kann sagen, bei dem einen Objekt in Düsseldorf, da war ich halt anscheinend der Erste, der innerhalb von 3 Stunden sich bei dem Makler gemeldet hat. Und der zufällig in Düsseldorf war, und wir haben uns vor Ort getroffen, haben uns vor Ort an dem Tag sogar geeinigt, und das Objekt war nach 3 Stunden wieder weg. Das war halt schon ein Thema, wo ich sagen würde, online definitiv über die Suchmaschinen sich halt wirklich mal überlegen, welche Stadt ist meine, wo will ich investieren, wie will ich es machen. So habe ich es ja auch gemacht. Und das Zweite ist halt offline, durch die, ich sag mal, Besichtigung, Maklerkontakte, vielleicht halt, man hat Glück, dass ein Investor, der halt seinen Bestand nach und nach abverkaufen will, Kontakte, wo wir auch einige Objekte gekauft haben, war halt durch Erbengemeinschaften, die gerade Probleme haben. Das Thema ist, glaube ich, auch bei den Sachen halt Probleme zu lösen. Gerade bei Erben oder wenn ein Todesfall oder irgendwas dann dazwischen ist, ist das so die Herausforderung. Und dann halt Netzwerken in allen Bereichen, ob das bei Immokation ist oder an anderen Stammtischen oder in den Bereichen, dass man ja halt wahrgenommen wird als seriöser, verlässlicher Partner. Das finde ich halt wichtig, das, was man sagt, auch zu halten. Und das ist, glaube ich, viel wert.
Also okay.
Richtung. Also es ist schon breit gefächert.
Also zusammengefasst, die richtigen Tools, Schnelligkeit, wahrscheinlich auch Kreativität, Erbengemeinschaft und die Bereitschaft, die extra Meile zu gehen, um Probleme zu lösen. Und aber auch das richtige, ja, Vorgehen, ne, in der Kommunikation. Also von vorne, das richtige Tool ist für dich Immometrika. Das nutzt du, das nutzen wir bei Immocation auch ganz viel. Auch ganz viel Coaches bei uns. Das ist eben eine Meta-Suchmaschine, die als Crawler, ne, also als Programm die anderen Portale durchforstet und dir das dann per E-Mail mit deinem Suchprofil passend zuspielt. Und so kann man eben schnell sein. Ne? So kann man alle Portale im Blick behalten, so wie du es auch machst, um dann schnell zu sein. Das ist nämlich Punkt 2, Schnelligkeit. Du hast gesagt, du bist dann immer schnell vor Ort. Das ist dann der Vorteil deiner Regionalität, dass du auch eben dort wohnst und ne, schnell sein kannst. Und aber auch wahrscheinlich das richtige Vorgehen, die richtige Vorbereitung. Weil du bist ja auch vorbereitet. Du kannst schnell closen. Du weißt, deine Finanzierung steht. Du weißt, das Haus hast du vorhin schon angeschaut, kalkuliert. Und du kannst schnell closen. Und dann bekommst du eben auch allein dadurch das Netzwerk, ne? Weil du hast die Augen offen für das Off-Market-Netzwerk, aber wahrscheinlich auch über die On-Market-Angebote, ne? So ist es bei uns zumindest, dass du besichtigen gehst und dadurch ja alleine Makler kennenlernst an der Immobilie und dann merkst, mit welchen Makler sind gut für dich, welche haben gute Angebote, wo passt es menschlich, und dann bleibst du dann auch dran, ne? Und in Kontakt, und so bekommst du ja auch weitere Angebote. Cool, also spannend für alle, vor allem auch eben Düsseldorf, Köln, ne? Weil da sagen auch viele zu Recht, ja, auch am Anfang wirkt das ja auch alles so, dass man da keine guten Deals machen kann. Wenn man in die Portale reinschaut, sieht man echt 99% sehr teure Quadratmeterkaufpreise, ne? Aber da muss man eben am Puls bleiben und vor allem schnell sein und eben die richtigen Subprofile einrichten, fokussieren und dann einfach zuschlagen, wenn das Angebot kommt. Dann geht's. Okay, spannend. Danke dir. Das ja, ein Blick in die Akquise. So, und dann wollen wir uns kurz einem Projekt widmen, was sehr spannend ist, was jetzt einfach in der heutigen Zeit zugekauft wurde, ne, bei euch, wo man sich die Zahlen eben gut anschauen kann, wo man nicht sagt, okay, das war 2011 oder 2021 eine andere Zeit. Nein, wir schauen uns jetzt ein Hotel, eine Immobilie an, ein Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Flingern. Das hast du gekauft im Juli 2023. Der Übergang war aber im Juni 2024, hat also etwa 11 Monate gedauert. Ne? Kannst ja gleich erzählen, warum. Ja. Und das Ganze hast du zu einem über 10%er entwickelt in einer guten Lage von Düsseldorf. Und das musst du uns mal erzählen, weil das ist echt ein guter, spannender Deal in der heutigen Zeit. Ne? Führ uns mal gerne durch die Akquise und durch die Zahlen durch.
Ja, die Akquise war nicht recht interessant. Das war, jemandem habe ich geholfen, dass der in Dortmund ein Mehrfamilienhaus kaufen kann. Und sein, ich sag mal, Kumpel war halt auch Finanzierungsvermittler. Und wir haben telefoniert, dass wir halt ihm helfen. Und daraus ist dann einfach, war sehr sympathisch schon am Telefon. Und da sagte er, ja, ich habe in Düsseldorf ein Projekt, 7 Wohneinheiten, 2 Gewerbe in Düsseldorf. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt nicht ansatzweise, weil ich genau dasselbe, Düsseldorf ist ja viel zu teuer, lohnt sich ja gar nicht, kann man ja gar nicht machen. Und dann sagt er, ja, das ist halt ein Problemfall mit halt Erbe und Erbengemeinschaften, die streiten sich und wollen es halt verkaufen. Und ich soll es verkaufen über ein Portal. Ich so, was für ein Portal? Ich so, wie viel soll es denn überhaupt kosten? Und dann hat er mir gesagt, ja, 1,2 Millionen. Ich so, für 7 Wohnungen und 2 Gewerbe, das ist aber günstig, habe ich dann gesagt, ne, in dem Punkt. Und sagt er, ja, eigentlich ist es 1,6 Millionen wert. Die Bank hat es mit 1,8, glaube ich, eingewertet. Ich so, und dann wird es so günstig, ja, die wollen es halt schnell verkaufen. Ich so, ja gut, dann schick mir doch mal bitte die Unterlage. Warum, was meinst du damit? Ja, ich kaufe das. Und dadurch ist es eigentlich am Telefon aus dem Gespräch herausgekommen, wo ich halt wirklich jedem sagen kann, einfach mal immer über Immobilien sprechen. Da kommt irgendwas immer. So, und dann haben wir uns das angeschaut und das war, die eine Wohnung im ersten Obergeschoss war komplett Kernschrott, will ich. Da konnte man nicht wohnen, da war alles kaputt. Da waren die Balken kaputt und so weiter. Da musste man schon richtig rein und ich sag mal, da ich nun mal Erfahrung und so welchen Dingen habe, habe ich da keine Angst vor gehabt. Und es gab halt schon ein Angebot vom anderen Unternehmer für, ich glaube, 200.000 Euro. Und das kam mir einfach für eine 120 Quadratmeter Wohnung vielleicht marktgerecht vor, aber mir war das zu viel, wo ich gesagt habe, das kannst du auch selber lösen. Haben es aber bei der Bank so belassen, von den Kosten her, weil die Finanzierung war schon vorgeklärt. Und mit meiner, ich sag mal, Entwicklung mit einem kleineren Bestand, den ich da ja zu dem Zeitpunkt hatte, hat die Bank netterweise das auch so akzeptiert und hat mir halt eine, ich glaube, umgerechnet eine Komplettfinanzierung 140% oder wie viel man jetzt alles zurechnet, was für mich natürlich sehr gut war. Und da habe ich nur eine Sicherheit halt über ein anderes Objekt von, ich glaube, 200.000 Euro als Zusatzsicherheit reingegeben, sage ich mal. Also nicht in Bargeld, sondern über eine Sicherheit.
Was aber wichtig ist dazu zu sagen, ne? Das war sozusagen ein so ganz Ersatzsicherheit. Nein, auch als Eigenkapital zu werten in Form von Sicherheit auf Immobilien. Das heißt, du hast quasi über eine Ersatzsicherheit 200.000 Euro eingebracht, ne? Nur nicht, genau. Nur nicht bar, sondern über eine Immobilie, die du schon im Bestand hattest.
Genau, ja. Weil die Miete war ja durch die Leerstände und die andere Wohnung war auch leer und Gewerbe hatte nicht gezahlt. Also das Ding war halt, da mussten Probleme gelöst werden. So, und das größte Problem war, dass, ich sag mal, in der Familie sich gestritten wurde, weil der Vater war verstorben und hatte das da aufgebaut. Und dann haben wir uns geeinigt auf einen Kaufpreis von unter 1 Million. Und weil ich gesagt habe, dann unterschreibe ich das mit dem Problem. So, und während des Notartermins sagt dann der Notar, ja, hier ist ja noch ein Grundschuldbrief, also in Papier. Wo ist das? Und das war nicht auffindbar. Das war der Grund, weswegen dann natürlich dieser Prozess für viele, dass man beim Amtsgericht quasi, dass das verloren ist, quasi aushängen muss. Und das hat wirklich fast ein Jahr gedauert, dieser ganze Prozess. Das darf man nicht verkennen. Das kann dann natürlich, also hat mich auch ein bisschen an Zinsen natürlich wegen der Bereitstellung gekostet.
Das ist ja auch meine Frage dazu gewesen. Das heißt, hat knapp ein Jahr gedauert. Und du hattest aber mit der Bank jetzt keine bereitstellungszinsfreie Zeit vereinbart, ne? Sondern musstest dann Zinsen zahlen.
3 Monate, genau.
Ja, genau. Also, aber wichtiger Tipp für alle, ne? Weil es ist mir auch schon mal passiert, zum Beispiel mit dem Grundschuldbrief, dass der nicht da war bei den Verkäufern. Das kann bis zu einem Jahr dauern, weil, wie du sagst, es muss erstmal aushängen. Es muss die Gelegenheit gegeben werden, ne? Dass der wieder irgendwie auftauchen kann. Deswegen, wenn das Thema aufkommt, würde ich auch mittlerweile immer empfehlen, bei der Finanzierung eine bereitstellungszinsfreie Zeit zu verhandeln, dass man da eben sich ein bisschen Geld sparen kann.
Ja, richtig. Und okay. Dann, aber dafür haben wir uns gut verstanden. Und ich habe, bevor es mir natürlich, also der Übergang da war, durfte ich schon mal mit der Sanierung auf eigene Kosten halt quasi anfangen. Da das Risiko bin ich dann auch eingegangen und habe dann quasi schon einen Eingriff in das Objekt durchgeführt und habe dann die Zeit auch für die Mietentwicklung und Mieterwechsel Zeit auch dann genommen und habe es umgesetzt. Hat dann halt in Summe relativ zügig, also wir haben innerhalb von einem halben Jahr die Kernsanierung durchgeführt und konnten das von den Kosten her auch noch ziemlich niedrig gestalten.
Okay, also bevor wir weitermachen, kurz nochmal für alle. Du hast also im Juli 23 gekauft. Angebotspreis war 1,1, der eh schon niedrig war. Du hast aber dann noch auf 980.000 verhandelt. Und was viele auch nicht wissen, aber du hast es gemacht, du hast dich gut verstanden mit dem Verkäufer und hast dann verhandelt, dass du schon vor Nutzen-Lastenwechsel sozusagen oder vor Eigentumsübergang besser gesagt rein kannst in die Immobilie, um auf eigene Kosten schon Maßnahmen zu machen einerseits. Das heißt, die Bank hat dir das Geld noch nicht ausgezahlt, ne, weil war ja noch keine Fälligkeit. Sondern du hast es aus Eigenkapital vorfinanziert, so kann man sagen. Und du hast dich nämlich an bevollmächtigen lassen vom Verkäufer, um Mietergespräche zu führen und Mieterhöhungen schon, ne, in seinem Namen, aber schon für dich als neuer Eigentümer umzusetzen.
Genau.
Okay, das ist auch sehr wichtig, ne, zu wissen. Das geht, das wissen viele nicht, aber es geht. Das heißt, wenn man sich gut versteht, kann man eben auf eigene Kosten schon mal reingehen, sich bevollmächtigen lassen auch und Maßnahmen umsetzen, ne? Sanieren und Mietergespräche führen, Mieten erhöhen. Okay. Und nochmal kurz die Zahlen. Also wir werden ein paar Bilder einblenden im YouTube-Video. Aber die Zahlen, 89.000 hast du als Kaufpreis bezahlt, hast ein Darlehen bekommen von 1,15 Millionen, dafür 200.000 Euro Ersatzsicherheit gegeben auf eine andere Immobilie. Ja. Hast dann, als Zwischenschritt nochmal weiterzumachen in deiner Erzählung eben, im Juni 2024 das Haus übernommen. Wie sahen da die Zahlen aus? Also wie viel hast du da schon ausgegeben? Wie konntest du die Miete schon entwickeln? Weil bei Ankauf war die Miete bei 65.000, bei 3 leeren Wohnungen. Als Zwischenschritt, wie war dann die Mieteinnahme im Juni 24 und wie viel hast du schon ausgegeben?
Juni 24 waren wir bei knapp 100.000 Euro.
Okay.
Miete, die wir dann halt anpassen konnten durch den Wechsel von einem Gewerbemieter. Die andere Wohnung war gar nicht so, nicht so schlimm aus, sag ich mal. Da haben wir, glaube ich, vielleicht 20.000 Euro investiert vorab. Und die andere kleine Wohnung musste man auch nur wirklich ganz leicht anpassen, sag ich mal, damit man die Miete halt hinbekommt. Und dann bei der größeren Wohnung hatte ich schon, ich sag mal, 50.000, 70.000 schon circa in Summe gesehen investiert gehabt und habe das danach, aber da waren wir schon fast fertig. Nach Übergabe, da hatte ich schon die ersten Mieter, da konnte ich zu knapp 17 Euro Kaltmiete dann schon vermieten, was natürlich den Hebel extrem nach vorne geschoben hat, wo wir jetzt aktuell bei knapp 120.000 Euro Kaltmiete schon gelandet sind, sag ich mal.
Okay, bei 112 Quadratmetern, ne? War eine Vier-Zimmer-Wohnung. Genau. 112 Quadratmeter, 120 roundabout, also knapp über 1.000 Euro brutto den Quadratmeter, ne? In die Sanierung gesteckt.
Genau,
auch ja. Das schöne Bilder. Genau, da werde ich auch ein paar Bilder einblenden, weil die sehe ich in deiner Vorbereitung. Das sieht echt cool aus. Und so zur Einschätzung, also was hast du da genau gemacht? Also du hast ja 180.000 Euro eigentlich geplant, glaube ich, ne? Laut Finanzierungsanfrage, weil da ja ein Angebot vorlag von einer anderen Firma. Hast aber dann 120 roundabout investiert. Was hast du da gemacht und wie lange hat es ungefähr gedauert?
Also gemacht haben wir eigentlich fast komplett alles. Also bedeutet, wir haben die Fenster getauscht. Wir haben die zwei neue Bäder komplett neu gestaltet. Das heißt inklusive Wände, was alles dazugehört. Inklusive Leitungsanpassungen und so weiter. Fliesenarbeiten, dann entsprechend die Boden. Das waren ja, sind ja alte Holzböden, die haben wir komplett neu ausgleichen müssen, weil da eine gewisse Unebenheit war. Also die Böden neu, die Wände komplett neu verputzt und mit Malerflies tapeziert, gestrichen, Trockenbau. Also alles, was halt dazugehört, mir würde jetzt nicht viel einfallen. Elektrik auch komplett neu gemacht in der Wohnung. Und das halt alles für knapp 1.000 Euro durch Netzwerk, Eigeneinsatz, Materialeinkauf, relativ günstig, was wir dann halt gestalten können für, ich sag mal, Eigenbedarf.
Ja, okay. Also so als Orientierung, weil ich würde auch sagen, ich würde mit unseren Handwerkern, unseren Zugängen auch 800 bis 1.000 Euro kalkulieren bei so einer Wohnung den Quadratmeter. Wahrscheinlich aber, wenn man jetzt nicht die Erfahrung hat, das Netzwerk, ne, und die Zugänge, sollte man für so eine Kernsanierung schon, also wirklich Kernsanierung inklusive Fenster, inklusive Leitungen, Strom, Ausgleichsmasse, das ist ja schon eine umfangreiche Maßnahme. Ne? Das ist ja schon selten, dass man so eine Wohnung saniert. Aber wahrscheinlich eher 1.200 Euro, ne, einplanen.
Ja, genau. Oder 1.500 vielleicht, je nachdem.
Ja, je nachdem, ja klar, weil je kleiner die Wohnung, desto mehr pro Quadratmeter, ne, sollte man wahrscheinlich einplanen. Ja. Weil da gibt es natürlich Größeneffekte, weil wenn du ein oder zwei Bäder hast, oder sagen wir ein Bad, kostet das ähnlich viel bei einer 40-Quadratmeter-Wohnung wie bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung. Ja. Ne? Und Elektrik ja auch jetzt nicht nennenswert viel teurer. Genau, aber so für alle, die zuhören, ne, so als Größenordnung, dass man sich da was vorstellen kann, wo man recht sicher ist bei der Einordnung, Kostenschätzung. Okay, ja, die Wohnung sieht sehr schön aus. Du hast sie dann neu vermietet und jetzt auch fast forward bis heute. Das sind ja insgesamt 7 Wohnungen, richtig?
Genau, und 2 Gewerbe.
Ja. Und 2 Gewerbe. Du hast sie also angekauft mit 65.000 Euro Miete. Hattest dann als Zwischenschritt etwa 100.000 und bis jetzt bei 110.000 Euro Mieteinnahme.
Genau,
per annum netto. Das entspricht etwa 14,30 Euro den Quadratmeter. Ja. Und wenn wir das runterrechnen, sozusagen auf Kaufpreis plus die 120.000 Sanierung, die du ja ungefähr investiert hast, bist du bei etwa 10% Brutto-Mietrendite angekommen. In einer sehr guten Lage von Düsseldorf-Flingern. Erzähl uns ein bisschen was zur Finanzierung. Wie sehen die Zinsen aus, die Tilgung, die Abschreibung, was bleibt übrig?
Das Thema war ja die Hochzinsphase. Also die Zinsen sind bei 4,58 circa und ich konnte da aber die Tilgung halt relativ flach gestalten. so dass wir für Zins und Tilgung circa 60.000 Euro jährlich haben. Und durch die 110.000 wäre jetzt erstmal ein operativer Überschuss von 50.000 da. Wir haben dann halt das Thema, was ich gelernt habe, ne, mit Restwertgutachten kann ich nur empfehlen. Erstellen ist ja aktuell auch vom Bundesgerichtshof, das läuft ja weiter, was man machen darf. Und da haben wir knapp 4,8%, die ich im Kopf habe, als Abschreibung. Das heißt, das ist ja wirklich der steuerliche Überschuss ist dann nicht mehr so hoch, weil davon muss man dann halt entsprechend ja, ich glaube, ich war bei knapp 90.000 Euro, die an Zins und Abschreibung, die man halt abziehen kann, sodass man halt, ich sag mal, nur 20.000 Euro zu versteuern hat, falls man nicht noch irgendwelche Sanierungen oder Anpassungen oder ähnliches dann quasi im Gebäude plant, um eine Wertsteigerung zu schaffen, ne?
Genau, also wenn man will, kann man auch noch steuerlich, ne, optimieren, um auch das nochmal ein wenig zu optimieren. Okay, ja, sehr guter Deal, also extrem guter Deal, durch die Abschreibung natürlich noch besser. Und das genau ganz mit 4,52% oder 4,5 roundabout Zins. Wie viel Tilgung ungefähr?
Ich meine, das ist nur 1,5. Deswegen, okay, dass ich meine 6% quasi da ja hinkriege. Okay. Wie ich ja am Anfang schon mal gesagt hatte. Ja. Also das, was ich vor 15 Jahren schon gemacht habe, mache ich heute auch noch.
Ja, top. Und sag mal, hast du das dann jetzt privat gekauft oder in eine Projektgesellschaft?
Das ist privat. Das ist alles privat gewesen, ja.
Okay, das hast du also auch privat. Also hast du da sogar auch dann in 10 Jahren, wenn das so bleibt, die Möglichkeit des Steuerbrandverkaufs. Ja. Also natürlich erstmal, ne, die erhöhten Steuern im Vergleich zur Vermögensverwaltung GmbH, aber in dem Fall ja nicht so relevant, weil du das steuerlich optimiert hast.
Also ich muss sagen, ich habe ja viel bei Martin gelernt, was das anbelangt. Also meine private Steuerlast ist unter einer VV, ich sag's mal so.
Ja, genau, das kann man schon gut optimieren. Und du behältst diesen Vorteil des Verkaufs, ne? Also wenn es so bleibt, in 10 Jahren Abkauf. Okay, extrem spannend, extrem guter Deal. Gratuliere. Deine Reise ist beachtlich. Langsam kommen wir zum Schluss. Ich würde aber jetzt gerne nochmal einen kurzen Blick verbal in dein Gesamtportfolio machen. Wie viele Einheiten hast du jetzt insgesamt mittlerweile im Privatbestand? Wie viele über Projektgesellschaften? Wie sieht dein Portfolio aktuell aus?
Also privat sind es ja in Summe 82. Mhm. Da sind in Summe gesehen, also ich bin Freund von Mehrfamilienhäusern. Ich hatte 3 Wohnungen oder beziehungsweise 2 Wohnungen und einen Rhein-Mittelhaus in Dortmund. Der Rest sind halt Mehrfamilienhäuser. In den anderen Projektgesellschaften, die wir haben, sind es halt knapp 140 in Summe gesehen. Das ist eine Aufteilung in 3 Projektgesellschaften, die halt für den Immobilienhandel sind und Schwerpunkt in Düsseldorf und Köln. Okay. Wir haben halt auch 2 Objekte noch in Lüdenscheid, also das Fix and Flip kann man auch in C- oder D-Lagen machen. Man muss halt sehr günstig einkaufen, damit das halt Spaß macht.
Und das in der Projektgesellschaft oder die Projektgesellschaften in einer Holdingstruktur, nehme ich an.
Genau, richtig.
Das heißt, du hast eine Holding, deine Partner haben dann Holdings und damit habt ihr gemeinsam, genau, Projektgesellschaften gegründet, wo ihr dann die Objekte eingekauft habt.
Genau.
Okay, ja, ist voll spannend. Und ja, ich könnte noch so viel mit dir sprechen, weil ich könnte jetzt fragen, ne, wie das mit den, wie die Co-Investment-Strukturen aussehen, wie die Finanzierungen dort aussehen, das sparen wir uns für ein anderes Gespräch, vielleicht in einer nächsten Folge der Fortführung. Was ich aber jetzt noch spannend finde, du hast gesagt, du bist ein Fan von Mehrfamilienhäusern. Und das sehe ich auch in deiner Portfolioübersicht, ne? Du hast 7, 8 Mehrfamilienhäuser, glaube ich.
Ja.
Und genau, nur wenige Wohnungen und ein rein Mittelhaus. Warum bist du Fan von Mehrfamilienhäusern?
Ich entscheide lieber selber. Das ist eigentlich der Grundaspekt dahinter. Und kann entsprechend gucken, ob man eine Sanierung gestaltet, wie man sie gestaltet, Innenausstattung selber gestaltet. Deswegen bin ich ein Freund davon, also im privaten Anlagebestand. Ich meine, der Vorteil einer Eigentumswohnung, das ist zum Beispiel in Krefeld, da war jetzt ein Brand. Das heißt, ich bin der Glückliche, der nur 2 von 16 hat und alle beteiligen sich an den Kosten. Das ist natürlich der Vorteil an Eigentumswohnungen. Hat alles Vor- und Nachteile. Grundaspekt ist, dass ich selber entscheiden kann und schaue, wo das dann halt nachher hinläuft bei dem Objekt jeweils.
Ja klar, also genau, bei Eigentumswohnungen kauft man sich dann eine WEG, ne? Das heißt, das Risiko wird verteilt, wie du sagst, auf viele Schultern, wie mit dem Brand. Mehrfamilienhaus, bist du ein eigener Herr. Du kannst das Haus selber entwickeln, entscheiden, bringt mehr Zeit, mehr Risiko mit sich, aber auch eben mehr Autonomie bei der Entscheidungsfreiheit. Und du hast ja jetzt schon Erfahrung gesammelt über die letzten vielen Jahre. Wenn du jetzt sagen würdest, für einen Einsteiger für das erste Mehrfamilienhaus, mal angenommen, jemand hat schon 2, 3 Wohnungen gekauft, was ich immer empfehlen würde für den Start, ne, bevor man mit Mehrfamilienhäusern anfängt, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Was würdest du empfehlen? Worauf sollte jemand achten, der sein erstes Mehrfamilienhaus kaufen will heutzutage?
Also ich würde empfehlen, nicht zu weit weg. Also dass man wirklich, falls mal was ist, schnell hinfahren kann. Falls ein Mieter irgendein Bedürfnis hat oder ähnliches. Das fände ich wichtig. Dann vor Ort zu schauen, dass man entweder handwerklich selber begabt ist oder halt auch, wenn nicht, dass man jemanden hat. Freunde, Bekannte, die einem mal helfen können auf die Schnelle. Man hat ja auch da im Familienumkreis oder Freunde, ich sag mal, die Unterstützung geben können und nicht vor Hilfe scheuen. Das finde ich auch wichtig, bevor man zu viel selber dann versucht zu lösen, dass man sich Unterstützung holt aus dem Netzwerk. Das finde ich extrem wichtig. Und vorbereitet sein bei der Bank. Also das finde ich auch extrem, dass man seine Unterlagen zusammen hat und man findet vielleicht ein Objekt und ist dann doch wieder zu langsam, ne? Dass man Gehaltsabrechnung, Aufstellung, Finanzierungsaufstellung, das finde ich halt wichtig, weil das ist teilweise mehr wert, als dass man ein Objekt dann gefunden hat, weil wenn man das Geld nicht bekommt.
Klar, kann man auch nicht schnell sein, vor allem in der Akquise, ne? Wie wir ja gesehen haben, auch bei dir, wie relevant das ist. Okay, das ist schon mal spannend. Und würdest du irgendwas sagen zu Mindestwohnflächen, zu Eigenkapitalpuffer? Das finde ich auch immer wichtige Effekte, ne? Bei Mehrfamilienhäusern und wichtige Aspekte, die man beachten muss. Wie ist da deine Erfahrung, Empfehlung vielleicht an Erstkäufer?
Also irgendwas geht immer schief. Also man kann nicht alles hervorsehen. Deswegen ist ein bisschen Puffer, dass man entweder Geld schon beiseite hat oder, also das habe ich immer so als Philosophie gehabt, dass wenn man idealerweise Cashflow positiv ist, dass man das Geld auch gar nicht anfasst. Also dass es auf dem Mietkonto bleibt, idealerweise 1, 2 Jahre, dann hat man ja Puffer, da muss eine Wohnung vielleicht ein bisschen saniert werden und kann das total entspannt damit machen. Das wäre so meine Empfehlung, die ich eigentlich immer jedem sage, bevor man denkt, oh, ich habe ja 500 Euro Cashflow, kann ich ja irgendwas anderes machen? Nein. Ich würde es halt wirklich dort belassen. Das finde ich wichtig, weil irgendwas kann immer vorkommen. Und wenn man prozentual vielleicht sieht, ich nehme mal jetzt einen Wert, wenn man für 300.000 Mehrfamilienhaus mit 6 Einheiten vielleicht kauft, sollte man schon, wenn möglich, das schauen, dass man 10% Rücklagen schafft. Ob das durch Einsatz von Eigenkapital oder die Generierung vom Cashflow in die Richtung oder halt die Steuerrückerstattung vielleicht in den ersten Jahren, würde ich halt da als Rücklage da wirklich beibehalten.
Ja, okay, also extrem wichtig, EK-Puffer, Eigenkapitalpuffer haben und schaffen, finde ich auch wichtig, und entsprechende Rücklagenbildung und Budgetplanung, ne? Das empfehle ich ja auch mal. Das ist extrem wichtig, sich die nächsten 10 Jahre anzuschauen nach Kauf eines Mehrfamilienhauses, zu überlegen, ne, welche Maßnahmen kommen auf mich zu, ungefähr zu überlegen, wann, in welchen Jahren werden die Maßnahmen fällig, um dann einen Preis dran zu schreiben und zu überlegen, okay, wie komme ich an das Kapital, was ich dann brauchen werde, für den Heizungsaustausch, für die Strangsanierung, für die Dachsanierung. Und dann gibt es meistens eben die Möglichkeiten, entweder Eigenkapital durch Sicherheit, Rücklagenbildung und oder Nachbeleihung bei der Bank. Was aber voraussetzt, dass da neue Reserven sind, ne, durch die Entwicklung der Mehrfamilienhäuser. Aber extrem wichtiger Aspekt, das sage ich ja auch mal, ich empfehle keinen Kauf eines Mehrfamilienhauses, wenn man nicht EK-Puffer hat. Weil zum Beispiel eine Strangsanierung auch einfach mal jederzeit kommen kann, ne? Ohne dass man das erwartet hat, jetzt in Jahr 1, wo man noch nicht genügend Rücklagen gebildet hat. Und dann weißt du selber wahrscheinlich, das musst du erst aus Eigenkapital meistens vorstrecken, 30.000 Euro, sind dann schon mal schnell weg. Und dann kannst du erst zur Bank gehen, ne? Und sagen, hey, ich möchte bitte nachbeleihen und das Kapital dir zurückholen. Aber deswegen finde ich es immer wichtig, ne? Auch wenn man skaliert, umso wichtiger, immer pro Haus eine saubere Rücklageplanung zu machen. Wie viel Budget habe ich, wie viel EK, ne, brauche ich in welchem Jahr?
Okay. Ja, und das Wichtigste dazu ist halt, wenn man das Thema Mietanpassung, dass man das auch im Budget plant für die Miete, für die Einkünfte. Das finde ich auch wichtig, dass man sich da auch nicht scheut oder, ich meine, wir haben das ja als Thema jetzt auch wirklich entwickelt und machen das ja auch für uns und auch für andere Investoren, wenn die Lust haben. Und da sind wir, glaube ich, auch gut unterwegs, und das ist ein wichtiges Thema, ne? Weil nur mit mehr Einnahmen, die man ja über die Mieteingänge schaffen kann, kann man auch wieder reinvestieren, weil sonst klappt das ganze Spiel nicht. Ne?
Klar, also du meinst auch, dass man sich dafür Budget einplant, ne? Auch, weil, das kenne ich ja selber, wir machen ja auch Mietergespräche. Und um Mietergespräche irgendwie fair zu machen, muss man ja auch häufig was investieren, ne? Allein in die Wohnung.
Genau.
Um vielleicht mal zu erfahren, okay, sie wollen ein neues Badezimmer, okay, müssen wir als Vermieter nicht machen, machen wir aber gerne. Dafür müssen wir aber über eine faire Miete sprechen, ne? Das muss ja nicht die allerhöchste Marktmiete sein, die ich bei Neuvermietung bekommen würde, aber vielleicht nicht 60% unter dem Markt, ne, wie sie jetzt ist. Ja. Dass man sich ja irgendwo fair in der Mitte einigt und dafür vielleicht 3.000, 4.000 Euro investiert, um was an der Wohnung zu machen. Das lohnt sich immer, ne? Das sehe ich auch so. Okay, spannend. Spannend, spannend. Dann hast du skaliert. Erstmal angefangen Altersvorsorge, dann skaliert bis zum Sabbatjahr. Hast ein beachtliches Portfolio, wirst jetzt also weiter abwickeln mit den Aufteilergeschäften. Wie ist dein Ausblick 2026?
Weiter expandieren. Also das Thema wird, glaube ich, weiter spannend werden, weil wir kriegen auch aktuell von rechts und links zusätzlich irgendwelche Projekte, wo wir mittlerweile sagen müssen, ja, machen wir nicht. Und ich hatte ja mal so als Goldziel, ne, was ja, glaube ich, mal von Markus Faller in meinem Raum war, hatte ich mir eigentlich gesagt, so, dass man 300 Wohnungen im privaten Bestand aufbaut und auch für die Kinder, also für meine Kinder, so das Erbthema mal klärt dieses Jahr. Und also ich sag mal, Bauchgefühl werden wir auf 200 Einheiten laufen zum Flippen, also was die Entwicklung, denke ich, geben wird. Das wären so die Ziele und was dann daraus monetär funktioniert und in dem Netzwerk dann funktioniert. Ich glaube, das könnte dann noch weiter Spaß machen.
Glaube ich auch. Du bist auf jeden Fall auf einem steilen Weg. Du bist eingebogen in den Hockeystick, in die steile Wachstumskurve, glaube ich. Und hast jetzt richtig Spaß und kannst weiter wachsen und skalieren. Ozan, vielen, vielen Dank für das tolle und spannende Gespräch. Ich fand es extrem spannend. Ich bin extrem inspiriert auch von deiner Geschichte selber und hoffe auch, dass hier Zuhörer, Zuhörerinnen gut was rausgenommen haben. Cooler Weg, Respekt, Gratulation. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich bin sicher, dass wir uns nochmal hören werden. In 2-3 Jahren müssen wir nochmal sprechen und mal gucken, wo du dann stehst. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg. Vielen Dank.
Dankeschön für die Zeit.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.